Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Das Mobius-Erbe. Carlos von Hardenberg über einen Ausnahmeinvestor. Der vorgestern verstorbene Dr. Joseph Bernard Mark Mobius war mehr als ein Fondsmanager. Er war ein Pionier, mancher würde vielleicht sogar von einer Legende unter den Fondsmanagern sprechen. Jahrzehntelang hat er Märkte bereist und in ihnen investiert, die für viele Investoren schlicht nicht existierten. Sein langjähriger Weggefährte, man darf vielleicht sogar sagen Schüler, Carlos von Hardenberg, heute CEO von Mobius Capital Partners, blickt mit uns zusammen zurück auf einen außergewöhnlichen Menschen, prägende Begegnung und die Frage, was wir heute noch von Mark Mobius lernen können. Hallo lieber Carlos, schön, dass du mir zugeschaltet bist. Ich hätte mir vielleicht einen schöneren Anlass gewünscht für unseren Podcast. Nichtsdestotrotz eine traurige Meldung, die dich und uns erreicht hat. Herr Dr. Mark Mobius ist verstorben und natürlich mal meine erste Frage an dich, wie du die Nachricht aufgenommen hast und was dir in diesen Stunden so durch den Kopf geht.
Ja, auch von meiner Seite, hallo lieber Björn, du hast ihn ja selber auch persönlich öfter kennengelernt. Das war mit Sicherheit eine traurige Nachricht und ich hätte eher gedacht, dass Mark die Marke 100 übertreffen wird. Er hat sich immer als großes Vorbild auch seinen Ziehvater Sir John Templeton genannt, der mit 92 immer nur nach langfristigen Investmentgelegenheiten gesucht hat. Er sagte, sein Investmenthorizont sei 20 Jahre mit 92, 93. Insofern, ich hätte ihm noch einige zusätzliche Jahre gegönnt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich in meinem Leben wohl wenig Menschen kennenlernen dürfen, die so ein intensives, vielseitiges und ja auch besonderes Leben geführt haben wie Mark. Insofern natürlich auch gleichzeitig irgendwie Dankbarkeit, dass ich so viel Zeit mit ihm verbringen durfte.
Es ist ja häufig so, dass einem irgendwie so ein Bild bleibt vor seinem geistigen Auge, ein Ereignis direkt damit verbunden ist, wenn man an eine Person erinnert wird. Was ist das Bild bei dir?
Ja, bei mir gehen natürlich immer sehr viele Erinnerungen durch den Kopf. Es sind so zwei ganz intensive drei verschiedene intensive Bilder, die ich vor mir habe. Ich muss mich immer wieder zurückerinnern an das Jahr 1999, wo ich Analyst war in Singapur und es ging ein nicht besonders hochgewachsener, glatzköpfiger Mann an meinem Cubicle vorbei und lehnte rüber und sagte, oh, you're the German. Hi, Carlos. Do you mind traveling? Ich war also natürlich völlig von Bug geschlagen, wusste nicht genau, wie ich jetzt also hier antworten soll. Meine Antwort war nur ein kurzes Ja, woraufhin ich dann am übernächsten Tag für 6 Monate nonstop mit ihm unterwegs gewesen bin. Wirklich nonstop. Ich kam 6 Monate später wieder nach Singapur. Das ist irgendwie dieses eine Bild. Das andere Bild oder die beiden anderen Bilder, die ich vor mir habe, ist auf der einen Seite einen sehr kultivierten, hochinteressierten Menschen, mit dem es immer eine Herausforderung war, in ein Museum zu gehen. Und zwar nicht, weil es eine Herausforderung war, reinzugehen, sondern weil es eine große Herausforderung war, ihn wieder rauszukriegen. Er hat es nicht geschafft, aus einem Museum rauszugehen, ohne nicht wirklich alles gelesen und studiert zu haben. Das fand ich faszinierend. Und dann eben gleichzeitig jemand, der mit einem großen Interesse und großen Fokus sich mit Management-Teams auf der ganzen Welt getroffen hat. Und ja, immer dieser Fokus auf Transparenz, auf Ehrlichkeit, auf eben zu schauen, was ist hinter den Menschen, werden die uns betrügen oder sind die trustworthy? Das sind so die Bilder, die mir durch den Kopf gehen.
Ja, du hast das Thema der Größe angesprochen und hast es sehr vornehm formuliert. Ich würde mal sagen, er hatte Größe ohne Größe. Eine Ankündigung von Templeton damals noch in Frankfurt. Die S-Klasse-Limousine fährt vor der Vortragshalle vor und ein Mann steigt quasi aufrecht aus der Limousine aus. Das war, wo ich vorher immer nur Fotos vom Konterfei gesehen hatte und den Mann noch nie in der persönlichen Situation erlebt hatte, war das natürlich so ein Moment des Oh, aber dann anschließend im Saal neben dem Pult stehen vor knapp 1000 Leuten. Der Mann hatte Größe und konnte einen Raum fesseln. Was hat seine Persönlichkeit nach deinem Dafürhalten ausgemacht, wo du sagst, das ist einfach der Unterschied zu anderen Fondsmanagern und deshalb spricht man über den auch mehr als Persönlichkeit über andere?
Ach, das sind viele Faktoren. Ich glaube, er war einfach so wahrnehmbar als ein sympathischer Mensch. Und er ist irgendwie auch immer sehr Mensch und er selbst geblieben. Trotz seines enormen Erfolges, trotz seines Charismas und trotz dieser Ausstrahlung ist er irgendwie immer bei sich selbst geblieben und hat auch immer ein großes Maß an Humor behalten und konnte auch herzlich über sich selbst lachen. Ich glaube, das sind so Qualitäten, die man oft bei solchen Menschen dann nicht unbedingt immer antrifft, bei ihm in jedem Fall. Und er hat auch nie vergessen, woher er kam. Für ihn spielte das eine große Rolle, der Background seiner Kindheit auch, seiner Mutter, die sehr unglücklich gewesen ist in Amerika als Flüchtling. Sein Vater ist ja auch sozusagen als Flüchtling, der war Koch an Bord eines Schiffes, was zwischen Bremerhaven und New York commuted hat und ist dann dort in Amerika geblieben und ist natürlich dann nach dem Krieg als Deutscher dort auch eher, sagen wir mal, unter schwierigeren Verhältnissen aufgewachsen. Und er hatte sehr strenge Eltern, er hatte einen sehr strengen Vater, er hatte, glaube ich, eine sehr liebevolle Mutter aus Südamerika. Und das spielte für ihn immer irgendwie eine Rolle, diese relativ harte Kindheit. Und ich werde es nie vergessen, wie wir natürlich endlos durch die Welt gereist sind und von Präsidenten bis hin zu irgendwelchen wichtigen Unternehmern getroffen haben. Und er sagte immer, wir flogen ja damals in erster Linie mit dem Flugzeug der Firma rum, weil wir auch teilweise eben in Orten waren, wo man auch nicht so leicht hinkam. Und dann sagte er immer, das ist für mich auch eine prägende Erinnerung, bitte nimm das Wasser mit aus dem Flugzeug ins Hotel, denn in den Minibars ist das immer so teuer. Wo ich auch so dachte, so wow. Interessant.
Ja, im ersten Augenblick denkt man, es ging um die Qualität des Wassers aus den Leitungen, aber dann geht es doch um den Spargedanken, was dann die Frage natürlich aufwirft, wenn ich dir so drei Begriffe geben würde, Forscher, Abenteurer, Kapitalmarktstratege, was ist das, wo du sagst, das trifft am ehesten die Person?
Ja, ich glaube, das Forscher stand bei ihm immer im Vordergrund. Diese Neugier, dieses Interesse an allem, das Interesse an Ländern, an den Umständen, an den Kulturen, an den unterschiedlichen die Lebensverhältnissen, aber natürlich dann in erster Linie auch, es war ja bei uns immer schon so eine Mischung zwischen auf der einen Seite die makroökonomische Lage genau zu verstehen. Er war natürlich sehr geprägt damals auch von der Situation, der erst den großen Default in Russland 97, der Krise in Mexiko, diesen extrem volatilen Zeiten, natürlich Venezuela, das hat ihn sehr geprägt und hat ihn sicherlich auch, oder wahrscheinlich schon vorher sehr geprägt, er hat das ja auch studiert am MIT und hat sich da sehr mit den Ländern auseinandergesetzt, er hat in Japan damals studiert. Das heißt, das war auf der einen Seite immer ein Fokus, aber dann eben auch dieses Forschen, dieses Wissen wollen über die Menschen hinter den Unternehmen. Da wollte er immer tief einsteigen und genau wissen, was haben die sonst so, was haben die für Hobbys, was machen die sonst so, haben die mal jemanden betrogen, sind das ehrliche Leute? Also dieser Forscheransatz war immer da. Aber der bezog sich eben nicht nur auf das berufliche Umfeld, sondern der bezog sich wirklich auf alles, mit Mark irgendwo anzukommen in irgendeinem Land, ob das Kasachstan ist oder ob das Russland war oder ob das irgendwelche südamerikanischen Länder war. Er war interessiert an allem. Er wollte ins Theater, er wollte ins Museum, er hat sich auch wirklich alle Museen angeguckt. Er hat die Sprache versucht zu lernen. Eine Sache, die ich faszinierend fand, ist, wie viel er über asiatische Kulturen wusste. Ich habe selten in meinem Leben jemanden getroffen, bis heute, der auch so viel zum Beispiel über chinesische Geschichte wusste. Das war immer unglaublich bereichernd.
Das klingt nicht nach einem Mann, für den der Gewinn im Mittelpunkt steht, sondern eher das Ergebnis einer weltoffenen Betrachtung ist, richtig?
Ganz bestimmt. Also er war natürlich auch sehr daran interessiert, am Ende des Tages diese Mission auch erfolgreich durchzuführen für Investoren, die uns mit ihrem Geld anvertraut haben, eine entsprechende Rendite zu generieren. Er hat sich aber nie verleiten lassen zu sehr so von diesem kurzfristigen Marsch, sondern hatte er immer das langfristige Ziel im Blick. Und langfristig hat er ja auch in den ganz schwierigen Phasen, bei den ganz großen Entscheidungen, eben meistens in den meisten Fällen das Richtige getan.
Trotzdem kommt man nicht ganz umhin, auch einen Begriff zu nennen, den ich im Hause Franklin Templeton häufiger gehört habe, die Diva. Und da habe ich immer noch vor mir ein Bild von meinem geistigen Auge, nämlich das Management-Team Emerging Market von Franklin Templeton. Alle haben dunkelblaue oder schwarze Anzüge an. Einer hat einen weißen und einer hat einen grauen. Und als es in einer Präsentation gezeigt wurde, sagte derjenige, übrigens, der mit dem grauen Anzug war auch nicht mehr lange für das Team tätig. Und wenn man so erzählt hat, so Gulfstream, Learjet, das hatte ja schon was von einer Diva. Und wenn man ihn in den Medien beobachtet hat, es hat ihm ja, sagen wir mal, auch ein bisschen gefallen, so dieser Yul Brynner der Wall Street zu sein, diese Metaphern, die da geschaffen worden sind, der Indiana Jones der Investmentwelt. War er ein bisschen eitel?
Das ist wirklich eine interessante Frage, mit der ich mich zumindest damals auseinandergesetzt habe, weil wenn man so viel Zeit mit so einem Menschen verbringt, dann stellt man sich natürlich schon diese Frage. Ich würde sagen, gab es auch eine ganze Menge Widersprüchlichkeit. Auf der einen Seite ja, er hat sich gerne seinen weißen Eierschalen, weißen Anzug angezogen und wollte damit so ein bisschen natürlich auch seine Marke, denke ich mal, aufbauen. Auf der anderen Seite war das auch ein Mann, der eben selber im Hotelzimmer seine Hemden gebügelt hat, der unglaublich freundlich war zum Beispiel Hotelpersonal, zu den Hausdamen, die sein Zimmer gemacht haben, oder zu seinem Chauffeur. Der hat den genauso behandelt wie den Präsidenten von Vietnam. Also er hatte keinerlei Allüren, er hatte keinerlei Hochnäsigkeit oder war auch kein Snob, im Gegenteil. Er hat sich ja auch im Laufe seines Lebens von allen materiellen Dingen vollkommen getrennt. Mark hatte eigentlich den überwiegenden Teil der Zeit, die ich ihn kannte, immerhin von seinem 66. Geburtstag an der Copacabana bis hin zu seinem 85. Geburtstag. Er hatte am Ende eigentlich nichts Materielles mehr. Keine teuren Häuser, keine teuren Autos, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Auch keine teure Uhrensammlung oder sonst was. Er war eigentlich am Ende, hatte er seine Bücher und wollte gerne reisen. Insofern, ja, einige Widersprüchlichkeiten. Aber der eierschalenweiße Anzug, ich glaube, die Industrie wird den auch ein bisschen vermissen.
Die Industrie wird ihn auf jeden Fall vermissen. Vielleicht auch eine Frage zu den letzten, sagen wir mal, Dienstjahren, auch bei Templeton. Und das ist dann vielleicht nachher auch noch eine Überleitung zu Mobius Capital Partners. Aber da war ja eine gewisse Normalisierung des Track Records. Ich will nicht von einem verblassenden Ruhm sprechen aus den Jahrzehnten, wo er ja wirklich dominierend im Bereich der Schwellenländer gewesen ist. Aber wie hast du es wahrgenommen, als er dann einer unter vielen Schwellenländer-Managern war und nicht mehr der Manager?
Ja, er hatte so wie jeder in unserer Industrie, hatte er gute Jahre und schlechte Jahre, das kennen wir alle. Ich glaube, er hat mit Sicherheit, wie ich gesagt habe, in den sehr wichtigen, sehr komplizierten Phasen der Kapitalmärkte in Emerging Markets immer wieder sehr, sehr gute langfristige Entscheidungen getroffen. Aber ich glaube, das Thema am Ende war eigentlich eher, dass Mark irgendwie nie aufhören wollte. Er hat das so geliebt, diese Aufgabe. Er hat das mit so einer Passion und Leidenschaft betrieben und hat ja auch seine klaren Prinzipien gehabt. Das Einzige, was er sicherlich bis zu seinem letzten Atemzug, irgendwie nicht machen wollte, ist aufhören. Er hat das Leben geliebt, er hat Menschen geliebt, er hat, wie gesagt, die Industrie irrsinnig genossen und wollte gerne weitermachen. Und ja, man kann das verschieden betrachten. Ich muss sagen, ich habe einen riesen Respekt davor auch, vor seiner Lebensleistung. Er war kein Mensch von Traurigkeit, auch wenn natürlich der Wettbewerb da war und er natürlich auch dann zurücktreten musste und ich ja auch bei Templeton seinen Job dann übernommen habe. Er war in keinerlei, er war dann auch, wir haben ja nach wie vor dann auch eine sehr gute Beziehung miteinander gehabt, nochmal eine Firma zusammen gegründet. Also er war auch jetzt irgendwie kein Mensch von Traurigkeit oder nachtragend.
Es ist immer vom Pionier die Rede. Er war einer der Ersten, aber was hat er in den Schwellenländern vor anderen erkannt, dass er es gemacht hat, dass er da investiert hat, als andere es noch nicht wollten, noch nicht konnten?
Naja, das geht natürlich zurück in die 90er Jahre, wo Sir John Templeton damals aus Amerika eben erkannt hat, dass amerikanische Investoren, um weiter zu diversifizieren, um ihre langfristigen Renditen dadurch besser abzusichern, aber gleichzeitig auch, um nicht neue Chancen auf dieser Erde zu verpassen, ihr Geld international auch veranlagen sollten. Und dafür war sein Instrument Mark Mobius, der damals eben aus Hongkong Research geschrieben hat, der sich schon damals in Asien sehr gut auskannte. Und er hat ihn in dem Zug eingestellt, um dieses Projekt zu begleiten. Mark war eben sozusagen einer der ersten dieser Stunde. Da gab es eins, ganz allein war er auch nicht. Es gab schon zwei, drei andere, die das auch getan haben. Aber er war dann derjenige, der das eben auch richtig gut kommunizieren konnte und der die Chancen und Risiken richtig vermittelt hat und dann aber auch eine große Rolle gespielt hat in der Öffnung dieser Kapitalmärkte. Er war wirklich ein Champion dieser Asset-Klasse, der auf allen Seiten getrommelt hat, der sowohl das Kapital dorthin gebracht hat, aber auch dann in diesen Ländern sich darum gekümmert hat, dass die entsprechenden Reformen, Kapitalmarktreformen weiter schneller vorangetrieben wurden. Und da war er eben ja instrumental in diesem Zusammenspiel auf beiden Seiten. Und da war er, ich denke mal, natürlich First Mover auf der anderen Seite, aber gleichzeitig war es eben auch nötig, dass das jemand war, der auch entsprechend Dinge umgesetzt hat. Also das war auch etwas, was ihn ausgezeichnet hat. Mark hat nichts links liegen gelassen. Der hat alles, was er angefangen hat, er mit einer irrsinnigen Energie nach vorne gebracht.
Information, Drescher und Sie. Die Formplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Formbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Formplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter dieformplattform.de.
Du hast es eben gesagt, 6 Monate warst du dann direkt mit ihm auf Reisen. Vor-Ort Research hat damals eine sehr, sehr große Bedeutung gehabt. Ist das etwas, wo du sagst, das ist heute noch zeitgemäß? Ist das etwas, wo du sagst, es wäre auch damals ohne gegangen? Oder war es damals notwendig und heute ist es das vielleicht nicht mehr so? Ich sage das mit Blick auf die Frage Vertrauen in die Investments vor Ort, ja, und auch so ein bisschen mit diesem Don't fall in love with your stocks.
Ja, das ist die große Debatte. Aus den 6 Monaten wurden dann natürlich 18 Jahre Reisen mit Mark. In meiner Familie wird teilweise behauptet, ich hätte mehr Zeit mit ihm verbracht als mit meiner Frau und meinen Kindern. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber es war auf jeden Fall mindestens 6 Monate im Jahr, die wir zusammen gereist sind. Ich habe mir selber die Frage auch immer wieder gestellt. Er hat auch selber die Frage gestellt, inwiefern das noch als wichtiges Instrument und Wettbewerbsvorteil gewertet werden kann und essentieller Baustein einer guten, soliden Investmentstrategie gelten kann, dass man immer vor Ort ist, dass man Informationen selber sammelt. Als wir begonnen haben, war es ganz klar, gab es keinen Weg daran vorbei. Da gab es noch kein Internet. Ich erinnere noch die Zeit, wo wir mit Faxgeräten gearbeitet haben. Das war vielleicht der Anfang von E-Mails, die man dann geschickt hat. In der Zeit war es mit Sicherheit ein Riesenvorteil, wenn man mit einem Team vor Ort in China wochenlang sich Unternehmen angeguckt hat oder in Korea oder in den Philippinen. Anders konnte man gar keinen Zugang zu Dokumenten, zu einfach den wichtigen Informationen, die man benötigt, bevor man jetzt das Geld in solche Firmen investiert, bekommt. Das heißt, in der Zeit war es sicherlich wichtig. Ich glaube, heute ist es so, dass sich die Welt geändert hat, sowieso, das wissen wir alle, in einer Zeit von heute AI und Informationen, die jeder zu der gleichen Zeit sofort bekommen kann, ist diese Art des Managements nicht mehr nötig. Insofern, das war wichtig zu der Zeit, heute sind es andere Dinge. Wir bauen jetzt gerade zum Beispiel in unserer Firma unsere eigene AI-Funktionalität aus. Das ist sozusagen vielleicht äquivalent der Jet von damals, ist heute eine super funktionierende AI, die uns hilft. Aber Mark ist auch nicht stehen geblieben. Mark hat auch selber, war sehr offen gegenüber Technologie, war immer wieder offen auch zu Neuem und hat das wahrscheinlich auch selber realisiert, dass die alte Art, wie wir damals gemanagt haben, dass das nicht mehr zeitgemäß ist.
Was den einen oder anderen vielleicht nochmal gewundert hat, war dann, du hast es eben gesagt, die Neugründung des Unternehmens, das Verlassen bei Franklin Templeton, wo er doch die Ikone des Hauses war. Warum das?
Der Grund war damals, dass wir beide eigentlich ein bisschen weniger Firmenpolitik wollten. Wir haben beide der Firma Franklin Templeton irrsinnig viel zu verdanken. Ich habe auch wirklich nur Positives über diese Firma zu berichten. Aber es ist natürlich nach so einer so langen Zeit, ist es, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, dass wenn man die Möglichkeit hat, was Eigenes zu gründen, dass das einen gewissen Reiz hat. Mark wollte gerne weitermachen. Wir hatten natürlich ein Riesenvertrauen, was wir zueinander aufgebaut haben und haben das dann begonnen. Das war sicherlich nicht einfach. Jeder Beginn ist schwierig. Sein Optimismus und sein nach vorne schauen und seine Einstellung gegenüber dem Leben hat irrsinnig geholfen, hat mir geholfen in der Zeit. Es war eine ganz spannende, nochmal neue Zeit, sowas neu zu beginnen. Er selber wollte teilweise natürlich einen Platz finden für seine Ersparnisse, aber wollte gleichzeitig auch wieder mal wieder was Neues beginnen. Hat er immer, bis zu seinem letzten Tag hat er das so betrieben. Es hat uns auch nochmal die Möglichkeit gegeben, so eine Firma jetzt ohne riesige Ressourcen von Neuem aufzubauen. Und da kam auch wieder mir zum Vorteil seine Neugier, sein positiver, unerschrockener Blick auch in solche Situationen. Das hat alles natürlich, und natürlich sein Netzwerk, das hat sehr geholfen auch.
Das, was an der Stelle immer als Begriff irgendwann fallen muss, ist das Vermächtnis. Was ist nach deinem Verständnis das Vermächtnis, und zwar mit Blick auf Prinzipien dieses Investment Managers, wo du sagst, das habe ich übernommen, das hat mich geprägt, das prägt meinen Stil auch bis heute, und wo sagst du, da unterscheide ich mich aber ganz bewusst von ihm?
Also ich glaube, eine Sache, die immer noch universal Gültigkeit hat, und die ich auch extrem von ihm lernen durfte, ist dieser Fokus auf Unternehmensführung, Corporate Governance, auf die Qualität von Menschen, der Blick auf den Menschen. Am Ende des Tages, auch wenn wir AI haben und wenn wir heute extrem viel Technologie haben und lauter Abkürzungen gehen können, Dinge zu lernen, um an Daten und Fakten ranzukommen, am Ende des Tages sind es dann doch die Menschen, die für den Erfolg oder den Misserfolg von zum Beispiel Firmen oder auch von der Führung von Ländern führen. Insofern, das ist etwas, was sein Vermächtnis ist, wo er eine Riesenrolle gespielt hat, worüber er auch sehr viel geschrieben hat und was meiner Meinung nach auch universal diese Gültigkeit behält. Gleichzeitig aber sage ich jetzt mal ganz persönlich, und das ist jetzt auch für mich eher persönlich, was mein Leben anbetrifft. Dieser positive Blick und sich nicht unterkriegen zu lassen und an sich zu arbeiten, ständig zu lernen, sich körperlich fit zu halten, gesund zu bleiben, das fällt einem nicht in den Schoß, und dafür muss man das tun. Und das ist auch sein Vermächtnis, dieses Leben, was er vorgelebt hat. Maßvoll in allem, maßvoll in den vielen Dingen. Marc hat nie geraucht, nie Alkohol übermäßig konsumiert. Mal einen Schluck Wein hier, aber das war's. Immer viel Sport getrieben und damit eben auch seine mentale Stärke behalten. Das ist auch ein Teil seines Vermächtnisses für mich. Genau.
Dann will ich zum Schluss vielleicht auch noch ein Bild sagen, was mir in Erinnerung geblieben ist. Er hatte in seinen Präsentationen, die er in Deutschland gehalten hat, eigentlich immer einen Running Gag am Ende. Die letzte Folie, auf der war ein Baby zu sehen. Er hatte mal vorher gesagt, und jetzt zeige ich Ihnen meinen Lieblingsinvestor. Er hat da gesagt, weil deren Anlagehorizont so lang ist, wie man ihn in den Schwellenländern braucht. Dann hat er immer gesagt, wenn der dann mal 18 Jahre alt ist, dann hat er ein Vermögen, egal was sie vorher für ihn in den Schwellenländern angelegt haben. Das vielleicht mal mein Bild zum Schluss. Carlos, Frage. Normalerweise haben wir hier die Literaturempfehlung. Was liest der andere? Ich würde an der Stelle sagen, was ist das Buch? Marc Mobius hat viele geschrieben, wo du sagst, das sollte man noch mal lesen. Ich habe heute Morgen in der Eile aus dem Schrank gegriffen, Gateway zum Gewinn. Das war im Jahr 2000. Ich habe die erste Auflage, als sie damals rauskam. Was ist ein Buch von Mobius, wo du sagst, lesen Sie noch mal drin nach, da können Sie noch ein paar Sachen mitnehmen für die Schwellenländer.
Es gibt ein Buch, das heißt Trading with China. Das ist nicht ganz so leicht zu kriegen, was er geschrieben hat. Das hat er geschrieben sogar bevor er bei Franklin Templeton angefangen hat. Das ist hochinteressant über den damaligen Blick auf China. Ich sage drei Bücher. Das zweite ist sein absoluter Klassiker. Das Buch, was ich am meisten liebe, was ich als Student gelesen habe. So bin ich ja überhaupt zu ihm gekommen. Das heißt Mobius on Emerging Markets. Das ist ein tolles Buch und dann muss ich natürlich auch erwähnen, das Buch, was wir beide zusammen geschrieben haben, was auch ein paar ganz interessante Kapitel hat. Aber das Spannende ist, was er gelesen hat, das ist eigentlich das Spannende. Er hat am liebsten gelesen Geschichtsbücher, natürlich viel über chinesische Geschichte, wo er tolle Bücher gelesen hat, aber auch über Europa. Also das wissen viele nicht, einer seiner ganz großen Leidenschaften war französische Literatur und französische Geschichte. Also er wusste nicht nur wahnsinnig viel über China, sondern auch viel über Frankreich. Und da ist auch wieder für mich ein Vermächtnis, was bleibt, ist eben Interesse für so viel und dass da wie anregend ist und wie bereichernd das ist, wenn man nicht nur Businessbücher liest, was ja eigentlich auf Dauer furchtbar langweilig ist.
Carlos, ich danke dir, dass du uns Dr. Mobius nochmal aus der persönlichen Ebene näher gebracht hast und auch noch ein paar Seiten gezeigt hast, die mancher so wahrscheinlich nicht vorher gekannt hat. Ich habe ja unlängst mal einen Vortrag vorbereitet, den ich demnächst halten werde, darüber, dass es keine Starfondsmanager mehr gibt, dass das eine aussterbende Spezies ist. Aber er, das kann man so sagen, war auf jeden Fall einer, auch wenn es die vielleicht in Zukunft in dieser Art und Weise nicht mehr gibt. Danke, dass du so schnell reagiert hast, dass du heute direkt gesagt hast und dich bereit erklärt hast, den Podcast aufzunehmen. Freue mich, dass das so kurzfristig geklappt hat. Wir werden ihn auch morgen schon senden, damit er dann entsprechend auch zeitnah raus ist. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich fürs Zuhören. So Sie den Kanal Fondsgedanken noch nicht abonniert haben, tun Sie es doch einfach. Ich freue mich, wenn Sie diese Folge bewerten, wo Sie die Möglichkeit in den sozialen Netzwerken haben und wenn Sie dann auch ihn weiterempfehlen an Ihre Freunde und Kollegen, dann bin ich Ihnen dafür persönlich dankbar. Und ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.